zusammen mit dem Zeitplan, auf den wir geguckt haben, nämlich dass wir nur noch eigentlich anderthalb Jahre Zeit hatten, bis wir mit dem Bau starten wollten, war für mich eigentlich klar, dass wir das nur gemeinsam und nur kollaborativ und nur durch Nutzen der, ja, der Schwarmintelligenz, wenn du so willst, hinbekommen, ja, mit allen Partnern.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 101 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin euer Gastgeber auf den inspirierenden und spannenden Reisen, Heldinnenreisen meiner Interviewpartner. Und dieses Mal habe ich Torben Müller eingeladen. Torben und ich kennen uns sehr gut aus den letzten zwei Jahren, denn wir haben zusammen gearbeitet. Das sei hier auch ganz klar vorweggeschoben. Ich war beauftragt bei ihm als Agile Coach und wir haben zusammen das Agile Construction Arbeitsmodell entwickelt für Torbens vier Teams aus dem Bereich Tiefbau und Leitung bei 50 Hertz. Und Torben arbeitet bei dem Großprojekt Südostling, ein wirklich spannendes Projekt, wo auch Torben ein bisschen was zu erzählen wird, nur in Schnelle. Der Südostling ist ein 540 Kilometer langes Kabelprojekt. Das heißt, es sollen Kabel, die riesige Durchmesser haben, also jetzt nicht baumdick, aber auf jeden Fall armdick. Beide Verbindungen sollen mit 525 Kilovolt Spannung jeweils eine Leistung von 2000 Megawatt übertragen, bei einer Stromstärke von 3800 Ampere. Das habe ich jetzt auch abgelesen, damit ich hier keine Fehler mache bei den IngenieurInnen, die mir zuhören. Immer fatal, bei IngenieurInnen nicht auf dem Punkt zu sein. Ja, und wir wollen euch in dieser Interviewfolge und auch in der zweiten Folge, haben wirklich sehr ausführlich gesprochen, ganz detailliert erklären, wie wir diese agile Transformation, diesen Wandel bei 50 Hertz oder sei gesagt bei den vier Teams von Torben geschafft haben hinzukriegen. Und ja, das waren mit mehreren Coaches, mit verschiedensten Methoden, mit mehreren Ups and Downs, mit den agilen Grenzflächen, die immer wieder an uns gekratzt haben. Und es ist wirklich ein ganz intensiver Austausch, den wir auch so offen erzählen dürfen, weil wir nämlich eine Case Study veröffentlicht haben im Projektmanager Aktuell Magazin. Das ist vor einigen Wochen veröffentlicht worden und da das schon dort steht, können wir auch drüber reden und ihr dürft euch zurücklehnen und diese Details genießen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr den Podcast auch bewertet. Dafür geht ihr auf newworkhero.ds/podcast, newworkhero.ds/podcast. Lasst von euch hören, lasst gerne ein Feedback da und ich werde das den zweiten Teil dieses Interviews direkt am Donnerstag diese Woche veröffentlichen, sodass ihr dann alles beisammen habt. Und jetzt wünsche ich viel Spaß und Inspiration bei dem Interview.
Sehr gerne los. Herzlich willkommen im New Work Heroes Podcast.
Hallo. Hallo Jan, ich freue mich hier zu sein.
Ja, was ganz Besonderes. Wir haben sehr intensiv zusammengearbeitet, ja, zwei Jahre lang. Ja. Und jetzt sitzt du hier auf dem New Work Heroes Podcast Sofa, hast einen Kaffee getrunken, den Smoothie traust du dich noch nicht.
Ne? Nee, ist glaube ich noch ein bisschen früh dafür, also müssen wir mal gucken. Also wenn wir fertig sind, glaube ich, so ein vorgezogenes Mittag vielleicht, das könnte das dann sein. Aber der Kaffee war großartig, also muss ich fairerweise sagen, Respekt.
Sehr, du sehr hattest gut. Nur einen doppelten Espresso, ich hab einen Latte. Ich habe noch was. Es ist nämlich früh am Morgen. Ich habe noch nie so früh einen Podcast aufgenommen.
Ich habe dich aus dem Bett geschmissen,
habe ich gehört. Du hast mich aus dem Bett geschmissen. Ja, meine Freundin war etwas sauer, weil ich sehr früh wach war. Und sie dann so, ich hätte gerne noch eine Viertelstunde geschlafen, aber nein, wenn ein Daumen kommt, dann muss man, das ist klar. Ja, das ist klar. Ich freue mich riesig auf das Interview. Wir haben einiges vor. Mhm. Und es ist auch ein besonderes Interview, weil ja, also so eine Dienstleister-Kundenbeziehung ist natürlich, immer wieder muss man sich absprechen, muss man gucken, was darf man sagen, was darf man nicht sagen, auch gerade bei so einem großen Projekt und für 50 Hertz, wo du arbeitest. Insofern, lass uns damit einfach mal direkt anfangen und ich würde dich gerne fragen wollen, was sind gerade so Herausforderungen, an denen du knabberst, die dir gerade Kopfschmerzen bereiten, wo du zweifelst tatsächlich?
Zweifel sind mir nicht so in die Wiege gelegt tatsächlich, sondern ich gucke dann eher dahin, wie wir es am besten gelöst kriegen, die Herausforderung. Aber wenn ich eine Sache benennen darf, dann, also wir sind ja im Programm Südostlink, eines der großen Korridorprojekte in Deutschland für die Energiewende. Wir nennen das immer so schön Backbone of Energy Transition, ne? Also sozusagen das Rückgrat, diese Korridorprojekte hat bestimmt jeder in den Nachrichten schon mal gehört, Strom im Nord wird im Norden produziert, im Süden gebraucht und ohne die Leitung, die wir da gerade bauen, wird es schwierig, den Strom dahin zu kriegen, wo er benötigt wird. Und da geht es jetzt richtig voran, und zwar sind wir jetzt an der Schwelle von Planungsphase zur Ausführung. Also wir gehen jetzt auf die Baustellen, wir starten jetzt den Bau, wir sind die nächsten Jahre voll dabei, die Realisierung, also wirklich die Konstruktion und den Bau vor Ort zu machen. Und da ist gerade eine Menge in Bewegung. Also zum einen ist das ein fundamental anderes Business. Also wenn man vorher geguckt hat, in der Planungsphase hat man eine sehr, sehr starke Produktorientierung gehabt. Also wir hatten Planungsprodukte, wir hatten Ausschreibungsprodukte, also für große Tender am Markt, ja, also dass die Ausschreibungsunterlagen fertig werden. Es waren alles so abgeschlossene, wirklich kann man als Produkte bezeichnen. Mhm. Während man jetzt auf der Baustelle mehr in Reihenfolgen, Bauabfolgen, Prozessen denkt. Also das ist jetzt schon eine andere Denkweise, die man jetzt an den Tag legen muss. Das ist das eine. Und das zweite würde ich sagen, wir waren vorher sehr konzentriert auf unser Planungsbüro, also auf unser Headquarter in Berlin, wo wir auch alle zusammengesammelt hatten, also meine Teams, dann unsere Planungspartner, unsere Ausführungspartner, soweit wir sie schon an Bord hatten. Das war alles sehr, sehr zentral. Also es war sehr, sehr zentralisiert. Wir haben auch alle in einem Gebäude gesessen. Wir haben uns nicht täglich, aber sehr, sehr intensiv gesehen. Und das dezentralisiert sich jetzt alles. Also über die 250 Kilometer Trasse werden wir 3 Baubüros haben. Wir beziehen die jetzt. Das heißt, die Teams werden sich in den jeweiligen Abschnitten dann lokaler orientieren. Es wird mehr vor Ort stattfinden. Wie kriegt man das sozusagen rückgekoppelt jetzt nach Berlin? Wie finden da die Kommunikationswege statt? Wie finden auch die Events statt? Das sind alles so Themen, an denen wir jetzt gerade arbeiten, wie wir das aufsetzen. Ja, und das sind so die Themen, die mich gerade täglich bewegen. Ja, neben den ganzen Details mit rechtzeitiges Rausschicken von Baustartanzeigen und Onboarding von Dienstleistern, dass sie rechtzeitig bauen können und die Baustartstermine schaffen etc. Das sind aber so das nebenbei. Das machen wir auch noch mit.
Ja, ich wollte gerade sagen, als ich da in die Welt eingestiegen bin, habe ich dann irgendwann, ich glaube, ich habe so man bei so riesigen Projekten braucht man wirklich eine Zeit zu verstehen, was da alles drin hängt. Aber bis ich es dann verstanden habe oder als ich es verstanden habe, war mir dann wirklich, da habe ich gesagt, wow, was dieses Gefühl von Respekt, was ihr alles schultern müsst an Freigaben, an Dingen, die bedacht werden müssen, von Archäologie über die Diskussion mit den Besitzern von Grundstücken und Co. Vielleicht können wir das mal tatsächlich kurz nochmal benennen, weil es ist nicht so, dass man vielleicht denkt, naja, jetzt legt man so ein Kabel da rein, also und dann fängt man an und dann hört man irgendwann auf. Also ihr baut quasi gleichzeitig an 3, also nicht gleichzeitig, aber es wird an 3 Teilstrecken gebaut.
Genau,
ne?
genau. Also wir haben die, ich hatte gerade schon gesagt, 250 Kilometer gucken wir drauf. Das ist aber nur die Hälfte der Strecke. Also das ist nur der 50-Hertz-Teil der Strecke. Unsere Kollegen der Tenet, die den Südostlink im Süden bauen, haben nochmal ungefähr das Gleiche. Und wir haben unseren Teil in 3 Abschnitte geteilt. Das hat den Hintergrund, dass wir diese 3 Abschnitte auch separat zur Genehmigung bei unserer Genehmigungsbehörde eingereicht haben. Das macht das Ganze ein bisschen im agilen Sinne, würde man sagen, inkrementeller. Kann man natürlich fragen, wie inkrementell ist jetzt so ein 90-Kilometer-Abschnitt? Ja, also das ist jetzt auch nicht wirklich, aber das ist schon der Hintergrund gewesen, dass man sozusagen nicht einmal eine komplette Planung abgeben muss, sondern dass man die schon ein bisschen aufteilen kann in diese 3 Abschnitte. Wir haben die jetzt so ein bisschen geografisch getrennt. Ein Abschnitt beinhaltet Thüringen und Sachsen und 2 Abschnitte beinhalten Sachsen-Anhalt. Und naja, also es waren 8 Jahre Planungszeit jetzt vom Start, bis man diese Trasse gefunden hat oder bis man erstmal einen Korridor gefunden hat von 1 Kilometer Breite. In dem Korridor sucht man dann die beste Trasse. Bis hin jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir wirklich zur Behörde gegangen sind und gesagt haben, hier ist unser Genehmigungsantrag, sind knapp 8 Jahre vergangen. Ja. Und jetzt kommen noch mal 3 Jahre Bau drauf. Also Inbetriebnahme 2027 ist das Ziel. Und da sieht man schon die Verhältnisse, ne? Und deswegen ist das großartig, was die Regierung da jetzt auch gerade versucht, dass da wirklich an die Genehmigungsprozesse nochmal rangegangen wird und versucht wird, da zu schauen, wie das schneller gehen kann. Weil das ist schon eine lange Zeit, an die wir da gebraucht haben. Und ja, was macht man 8 Jahre lang, fragst du dich jetzt wahrscheinlich. Und ja, aber im Prinzip ist es das, was du gesagt hast, ne? Abwägen, schauen, wo sind die wenigsten, wo haben wir den wenigsten Umwelteinfluss, den geringsten Einfluss auf diverse Schutzgüter, Boden, Mensch, Luft. Das ist alles das, was wir in der Genehmigungsphase uns angucken oder in der Planungsphase uns angucken, sodass wir dann ja eine bestmögliche Trasse finden, die wir jetzt bauen. Das war das Ziel der 8 Jahre und jetzt kommt das alles zu diesem Punkt zusammen, dass wir jetzt endlich den Spaten in die Erde stecken dürfen.
Ja, super. Vielleicht mal kurz ein paar Dimensionen. Also das Kabel, was da, Philipp, das ist nicht nur eins, sondern das sind 2 Kabel. Das
sind sogar 4.
Sind sogar, genau, ja, sind
zwei
sogar
4. Systeme, 4 Kabel insgesamt, genau, 2 Gräben. Plus noch ein Konverter, also ein Stromrichter vorne und hinten, also der Wechselstrom Wechselspannung in Gleichspannung und dann hinten wieder in Wechselspannung richtet. Also das sind Dimensionen, die kennen wir oder kannten wir in unserer Industrie vorher so nicht. Also das sind tatsächlich Pionierprojekte, wenn wir vom Südlink, Südostlink, vom Projekt A-Nord ganz im Westen redet, das sind schon neue Dimensionen, auch für unsere Industrie. Und wir reden da von so einem Korridorprojekt, insgesamt reden wir jeweils von Investitionssummen so im niedrigen zweistelligen Milliardenbereich für so eine gesamte, für so einen gesamten Link. Das ist schon, wenn man da drauf guckt, wird man demütig, ne? Weil das ist ja alles, das ist ja unser Geld, also wir jetzt bezahlen das ja dann mit unserer Stromrechnung, mit den Netzentgelten und das gibt einem hohe Verantwortung oder ein hohes Gefühl der Verantwortung und man guckt da schon echt mit Demut drauf, dass man da solche Dimensionen managen darf.
Ja, das habe ich auch immer gespürt, das fand ich auch ganz toll zu sehen, dass jeder und jede, die sozusagen in dem Projekt mit dabei ist, wirklich weiß, hier geht's um was, wir bringen die Energiewende voran, ohne uns läuft es nicht, die Windenergie aus dem Norden muss in den Süden und wo kommt der Strom überall hin und so weiter. Kannst du so ein bisschen einen Ausblick geben, wenn diese eine Trasse und dann auch die anderen, wenn die fertig sind, was bedeutet das für Deutschland? Heißt das, jetzt wir sind ungefähr bei 50% erneuerbaren Energien, sind wir dann auf 100?
Also das ist unsere Strategie bei der 50 Hertz ist, dass wir 2032 100%, also ein Netz haben, das fähig ist, 100% erneuerbare Energien aufzunehmen. Ja? Wir bauen ja am Ende die erneuerbare Energie nicht, sondern wir stellen ja nur die Transportkapazitäten über weite Strecken zur Verfügung. Ob wir dann zu 100% erneuerbare kommen, hängt davon ab, wie die Randbedingungen für die Erzeuger sind, also für Solaranlagen, für Offshore-Wind, für Onshore-Wind. Ja, auch da passiert ja gerade eine Menge. Auch da werden Genehmigungsverfahren entschlackt, beschleunigt, dass da mehr schneller Onshore-Windparks gebaut werden können zum Beispiel. Und ich meine, die Skalierung dort hängt davon ab, wie schnell wir wirklich auf noch signifikantere Mengen an erneuerbaren Energien kommen und die auch verarbeiten können im Netz, weil es hilft dir nicht, dass du einen Erzeuger hast, du aber den Strom, den du im Norden erzeugst, nicht wegtransportieren kannst, dann muss er abgeregelt werden. Das endet dann in sogenannten Redispatch-Kosten, also wir müssen oben Windpark abregeln und unten im Süden ein Gaskraftwerk anfahren, weil wir die Transportkapazitäten nicht haben und genau dafür sind die Korridorprojekte da. Genau dafür sind diese Stromautobahnen da, damit das immer und immer und immer weniger passiert, dass wir keine wertvolle Windenergie im Norden abriegeln müssen, sondern dass wir sie immer in dem Moment verbrauchen können, in dem sie erzeugt wird, idealerweise, ohne Zwischenspeicherung. Ja.
Super spannend. Kurze Leinfrage nochmal, Gleichstrom, Wechselstrom, geht sowas dann in Echtzeit? Also da ist
Spannung.
Spannung. Aha, das, genau, das kann Strom, es ist Spannung, genau. Ja, absolut. Ist das in Echtzeit? Also der Wind bläst oben in Schleswig-Holstein und das kommt dann unten in Bayern. Also in Bayern ist es dann ja, das wäre für Mecklenburg-Vorpommern jetzt hier für den Südostling, ja. Aber kommt das so in Echtzeit an oder?
Ja.
Ah, ja. Tatsächlich. Ja. Das heißt, es gibt eigentlich keine Diskussion mehr. Man könnte sagen, irgendwo weht immer Wind, irgendwo scheint immer die Sonne. Mhm. Und wir verteilen es so, dass wir eigentlich tatsächlich es schaffen, auf nahezu 100% zu kommen.
Ja, also 100% wird tatsächlich in der Tat schwer, glaube ich. Also man wird immer je nachdem, wie sich Speichertechnologien entwickeln. Und das darf man nicht auf Deutschland begrenzt betrachten. Deswegen gibt es sehr, sehr viel Initiativen, Interkonnektoren zwischen Ländern, also Deutschland mit den darum liegenden Ländern zu verknüpfen. Weil genau das ist der Punkt, wenn du sagst, du hast auch die Möglichkeit, sage ich mal, von Spanien nach Schweden den Strom durchzuleiten, dann kannst du auch eine Windflaute in Schweden mit einer aktuellen Sonnenperiode in Spanien ausgleichen, in der Theorie. Ne? Und das, das ist im Prinzip das Ziel des Netzausbaus in ganz Europa, also auch die Verknüpfung, die Verbindung zu verbessern zwischen den Ländern, sodass es da einen Echtzeitaustausch, Echtzeitaustausch geben kann. Ja.
Genau. Oh mein Gott, Nachtigall, ich höre dir trapsen, es geht jetzt bald durch ganz Europa. Du baust jetzt was das und dann geht's unter Wasser nach Schweden. Ja. Und
Verbindung nach Schweden geplant, sind geplant, dann Verbindung zwischen Deutschland und England sind gerade im Bau. Nach Belgien haben wir Allegro in Betrieb genommen, jetzt vor, ich glaube, knapp einem Jahr. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Es passiert überall. Ja, also nach Dänemark, nach Schweden, nach England, in die Schweiz rein, nach Österreich, da werden die Übertragungskapazitäten verbessert. Also und das passiert nicht nur zwischen Deutschland und den Nachbarländern, sondern quasi in jedem europäischen Land. Ja.
Ja. Ich finde es großartig, weil wenn wir sagen Spanien, Madrid, da sind wir ja auch bald mit der LES-Konferenz. Mhm. Haben wir auch einen kleinen Vortrag, mal sehen, wann der Podcast rauskommt, aber so dieser Ausblick hin. Und ich finde es auch sehr schön für meine Tochter, das ist nämlich, es wird was getan für die Zukunft, was tatsächlich absolut sinnvoll ist und uns wirklich auch hilft, die Klimakatastrophe ein Stück weit auf jeden Fall dem etwas entgegenzusetzen, dass wir Richtung Erneuerbare kommen. Mhm. Ja. Sehr schön. Lass uns mal ein bisschen drüber, also vielleicht nochmal einen Punkt. Und weil es so große Projekte sind, ist es auch nicht damit getan, dass man davon spricht, 50 Hertz setzt das jetzt um, sondern 50 Hertz als Netzbetreiber und Planer, Auftraggeber hat dann entsprechende Ingenieurbüros, den Kabelhersteller, den dürfen wir, glaube ich, nennen, ne? Das ist NKT. Ja. Dann haben wir einige Ingenieurbüros und Ingenieursgemeinschaften, die sich zusammentun, um das dann umzusetzen, ne?
Genau. Also wir sind selber ein Unternehmen, also wir haben einen gesetzlichen Auftrag. Wir werden vom Gesetzgeber sozusagen damit beauftragt, diese Projekte umzusetzen. Das erfolgt durch das sogenannte Bundesbedarfsplangesetz. Da steht dann drin, bitte, liebe 50 Hertz, baut eine Verbindung zwischen, in diesem Fall Wolmirstedt und Isar. Da haben wir uns dann mit der Tenet geteilt. Und dann ist es an uns, das zu organisieren. Und das können wir natürlich nicht alleine. Also weder die Planungsphase noch die Errichtungsphase können wir alleine als Unternehmen, sondern wir sind sehr stark auf Partner angewiesen, auf Produzenten von elektrotechnischen Systemen. Ja? Kabelhersteller hast du genannt, Konverterhersteller ist ein anderer großer Block, den wir brauchen, aber in meinem Projekt, jetzt wenn ich über Tiefbau und Leitung, also Kabel und Freileitung nachdenke und auf die vergangenen 2 Jahre zurückgucke, dann ist es hauptsächlich der Kabelhersteller gewesen, die NKT, und unsere Planungsbüros, die unsere Genehmigungsplanung genommen haben und die in eine Ausführungsplanung für unsere Tiefbauunternehmer umgesetzt haben, ja. Das waren so die Hauptpartner, wenn wir von dem reden, was wir gemeinsam gemacht haben, dann sind das die Hauptpartner gewesen. Das sind hauptsächlich große Ingenieurbüros und der Kabelhersteller.
Ja.
Genau. Und die muss man mit unseren Teams zusammen, innerhalb der 50 Hertz, war das die Herausforderung, das zusammenzubringen, sozusagen. Und die Zusammenarbeit dort zu verbessern und die ja, integraler zu gestalten.
Ja. Ein sehr schöner Punkt, weil ich glaube, genau das war der Punkt, wo wir uns kennengelernt haben, wo ich auch mit beauftragt wurde, so einen Workshop zu organisieren, der sich dann erweitert hat in der Entwicklung des ganzen Arbeitsmodells, wo wir auch drüber reden wollen. Ich würde tatsächlich gerne nochmal dir ein paar Fragen stellen, weil du hast am Anfang gesagt, ja, ich bin nicht so derjenige, ich beschäftige mich nicht so viel mit Zweifeln. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu deinem Werdegang. Wie kommt man in diese Position? Also was hast du gelernt? Was ist dein agiles Mindset? Weil das muss ich ganz klar sagen, du hast ganz klar du atmest diese Agilität. Für dich war nie eine Frage, ob das so sein soll, sondern du hast dich eigentlich nur gefragt, wie setzen wir es agil um? Mhm. Und das finde ich schon erstaunlich, weil es ist nicht in der IT, es ist nicht direkt in der Softwareentwicklung. Wir sind hier, wir haben mit Ingenieuren zu tun, wir haben mit Planern zu tun, wir haben mit Menschen zu tun, die eigentlich nicht unbedingt sprinten müssten. Ja. Aber wir haben es gemacht und ich würde auch sagen, du hast es erfolgreich umgesetzt mit deinem Team. Insofern, wo kommt dein Mindset her?
Wo kommt das her? Vielleicht fange ich mal ein bisschen früher an. Also von meiner Grundausbildung her bin ich tatsächlich Ingenieur. Ich bin eine kleine Orchidee in unserer Industrie, weil ich nämlich nicht Elektrotechnik studiert habe, sondern Maschinenbau. Gut, das ist halt so. Es hat sich irgendwie ergeben. Bin dann relativ früh schon in die Projektschiene in Anführungsstrichen geraten, also in Großprojekte. Habe das eigentlich im Prinzip von Anfang an gemacht. Zuerst bei einem Systemlieferanten, also auch bei einem Kabelhersteller, aber nicht bei der NKT. Habe dort von Anfang an große Projekte gemacht, Offshore-Windparks gebaut und war im Prinzip schon von Anfang an in diesem Verhältnis Auftragnehmer, Auftraggeber und wie gehen die miteinander um, verhaftet und habe da ganz viele unterschiedliche Vorgehensweisen gelernt. Also ich habe gemerkt als Lieferant, wie es ist, mit einem Kunden zusammenzuarbeiten, der eher partnerschaftlich unterwegs ist und eher sozusagen das Inkludierende sucht. Ich habe aber auch erlebt, wie es ist, von einem Kunden in Grund und Boden geclaimed zu werden. Ja, also richtig hammerhartes Vertragsmanagement und Briefe schreiben und das muss man machen. Manchmal muss man das auch tun, aber man kann das in unterschiedlichen Ausprägungen machen, sage ich mal.
Und warum muss man das machen? Wegen gesetzlichen Vorgaben?
Ja, also auch um seine, also es geht da ja sehr stark in vertragliche Ansprüche und gegebenenfalls auch in Haftungsfragen. Also da haben ja auch die Juristen nochmal ein Wörtchen mitzureden hier und da. Das heißt, manchmal muss man das tun, dass man auch mal bestimmte Dinge einfach mal klar aufschreibt. Aber man kann das natürlich in unterschiedlichen Formen machen und in einer unterschiedlichen Art der Zusammenarbeit. Ne? Und da habe ich halt alles erlebt in meinem Leben, also wirklich von wirklich einem kollaborativen, partnerschaftlichen Ansatz bis hin zu, man steht sich eigentlich relativ feindselig gegenüber und versucht immer nur die eigene Haut zu retten. Bin dann weitergegangen in Richtung, also habe dann 2 Jahre in Unternehmensberatung gearbeitet. Dort bin ich das erste Mal mit wirklich den agilen Methoden in Kontakt gekommen, also Scrum und auch skalierte agile Methoden. Habe das da gelernt, bin dann zu 50 Hertz ins Programm gewechselt, ins Programm Südostlink und habe am Anfang sozusagen das Projekt Leitung übernommen gehabt. Und dann kamen wir eigentlich in die Situation, in zwei Situationen, die sich so ein bisschen überlappt haben. Also zum einen hatten wir eine relativ schwierige Zeit im Projekt, wo wir tatsächlich auch mit einem unserer Partner so eher in so eine Situation geraten waren, dass man sich eher in Anführungsstrichen feindselig gegenüberstand und so schwer arbeitsfähig war, wo dann wirklich in jedem oder nicht in jedem, aber in vielen Meetings erstmal geguckt wurde, naja, steht das überhaupt hier irgendwo, dass wir das tun müssen? Und da hat sich dann eine organisatorische Änderung bei unserem Partner ergeben, sodass man dort eine Art von Neustart starten konnte. Und parallel dazu hat sich auch bei uns intern eine Reorganisation ergeben, sodass die Projekte Tiefbau und Leitung zusammengelegt wurden. Und ich gebeten wurde, beide Projekte zu leiten und stand dann vor der Aufgabe, quasi die Teams zusammenzuführen. Also wir hatten auf der einen Seite hatten wir die Aufgabe, okay, so eine Art Neuerfinden beim, in der Zusammenarbeit mit den Partnern. Und auf der anderen Seite so eine Art Neuerfindung der Zusammenarbeit dieser zwei Projektteams. Und da war für mich eigentlich relativ klar, zusammen mit dem Zeitplan, auf den wir geguckt haben, nämlich, dass wir nur noch eigentlich anderthalb Jahre Zeit hatten, bis wir mit dem Bau starten wollten, war für mich eigentlich klar, dass wir das nur gemeinsam und nur kollaborativ und nur durch Nutzen der, ja, der Schwarmintelligenz, wenn du so willst, hinbekommen, ja, mit allen Partnern. Achso, und vielleicht noch die dritte überlappende Situation zu dem Zeitpunkt: unsere Planungspartner haben gerade alle angefangen zu arbeiten. Also auch die kamen neu ins Projekt und waren gerade dabei, richtig Tempo aufzunehmen und hatten einen Riesenberg Arbeit vor sich. Die hatten nämlich anderthalb Jahre Zeit, große Planungspakete zu erstellen, an den Markt zu bringen, sodass wir sie ausschreiben können, sodass wir unsere, dass wir weitere Partner im Tiefbau finden können. Und dieses ganze Konglomerat hat mich dann dazu, eigentlich nur zu, also mich dann zu der Überzeugung gebracht, dass das eigentlich nur agil gehen kann. Also so diese Klasse, diese klassische Industriedenke, wir haben eine Leistungsbeschreibung, die ist abschließend beschrieben, da steht alles drin, was man zu tun und zu lassen hat. Das ja. ist, war aus meiner Sicht zum einen aufgrund der Natur des Projekts, hat noch niemand so gebaut vorher, als auch in der Natur, sag ich mal, der Organisationsdynamik, die wir da hatten, war das für mich nicht denkbar. Und deswegen der Ansatz, den wir beide damals auch besprochen haben, so entweder wir kriegen das hin, dass die Teams nicht nur untereinander innerhalb der 50 Hertz, sondern auch mit den Partnern kollaborieren und zusammenarbeiten und ganz eng werden in der täglichen Arbeit oder auch in der Delivery von Arbeitspaketen und Produkten. Oder wir werden hier ein relativ großes Problem bekommen. Ja.
Vielen, vielen Dank. Wahnsinnig spannend, weil tatsächlich, ich würde es so ich würde es mal nehmen und ein bisschen polemisch ausdrücken, je mehr auf dem Spiel steht, je mehr Milliarden sozusagen zum Projekt sind und je mehr Partner mit an Bord sind, desto eher sollte man darüber nachdenken, kollaborativ zu arbeiten und vor allen Dingen in einer Arbeitsweise, die es einem ermöglicht, schnelle Richtungswechsel vorzunehmen, ja. weil eben so viel auf dem Spiel steht.
Ja, und weil auch parallel, also der Informations- oder der Kenntnisstand in einem Projekt dieser Größe, der schreitet ja immer voran. Also aufgrund der Terminschiene, die wir haben, wird mehr parallelisiert, die Terminpläne werden zusammengeschoben. Wir müssen bestimmte Aufgaben gleichzeitig erledigen, ja, also während wir noch den Genehmigungsantrag schreiben wir parallel schon an der Ausführungsplanung, gleichzeitig sind aber auch schon die Archäologiekollegen draußen und machen die Trasse archäologiefrei sozusagen oder kampfmittelfrei, auch unsere Kampfmittelkollegen waren schon parallel draußen.
Das finde ich unglaublich, kurz mal einen Satz dazu, das heißt, man geht überall, wo man den Spaten in den Boden sticht, wird entweder hoffen das Archäologiezentrum Thüringen hofft, dass Goldmünzen gefunden werden, ja, oder was? Also ihr hofft also, es nicht?
Ja, also wir arbeiten natürlich sehr, sehr eng mit den Landesämtern zusammen, und aber für die ist das natürlich eine Riesenmöglichkeit, was ich auch völlig nachvollziehen kann. Ja? Also für die ist es, für die Landesämter ist es auch eine wahnsinnig interessante Zeit. Und wenn man mal auf die Homepage des Landesamts in Sachsen-Anhalt guckt, Landesamt für Archäologie, glaube ich, heißt es. Ich glaube, ich habe noch zwei, drei Wörter vergessen, die da auch noch zugehören, aber wir finden da ja tatsächlich auch was. Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir haben jetzt vor kurzem, ich glaube, mehrere tausend Jahre altes Leichenhaus gefunden, wo scheinbar so Bestattungsrituale stattgefunden haben, ja, was man vorher so noch nicht wusste, dass zu dieser Zeit dort in dem Bereich, wo wir sind, überhaupt Menschen lebten. Also das sind wirklich Erkenntnisgewinne für die Geschichte dieses Landstrichs, durch den wir da durchgehen. Was natürlich für die Kollegen aus den archäologischen Landesämtern großartig ist. Für uns muss ich sagen, klar, also wir sind, ich würde gerne Kabel verlegen, ich würde gerne Tiefbauarbeiten machen, ja, also meine persönliche höchste Priorität wäre jetzt nicht auf der archäologischen Grabung, aber ich kann natürlich jeden Experten verstehen, der da leuchtende Augen kriegt, wenn auf diese Möglichkeit geguckt wird, ne? Also völlig okay. Und es ist Teil des Programms, es ist Teil des Geschäfts, es gehört dazu.
Ja. Ich finde es wahnsinnig interessant, weil ich mit dem zuständigen Kollegen aus der Planung einige Bier getrunken habe nach dem Planungsevent und er mir erzählt hat, wo er sonst überall noch gegraben hat. Das fand ich sehr, 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 sehr spannend tatsächlich. Und das finde ich auch immer toll, wenn man sich dann interessiert füreinander, was dann doch wie vielseitig und cross-funktional deine Teams eigentlich sind. Ja, also das fand ich auch total spannend. Lass uns da mal hinkommen. Wir sind mitten in der Metamorphose, wir sind mitten in diesem Wandel. Es gab also gleich drei unterschiedliche, Möglichkeiten zum Wandel und das hast du zum Anlass genommen und auch nochmal diese Dringlichkeit, ja, auch agil zu arbeiten. Es war tatsächlich so, da sind wir in Kontakt gekommen, wir haben einen Workshop gemacht, es gab auch andere Initiativen, aber wir sind dann rein und haben relativ schnell festgestellt, ich glaube, wir haben Lego Serious Play gemacht, wir haben agile Grundsätze mit Modellen gebaut und die uns gegenseitig vorgestellt. Ja, war, glaube ich, ein ganz wichtiger Part.
Ja, genau, das war so der Startpunkt, ne? Also da war wirklich, also dieser Workshop stand unter der Überschrift Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen meinem Team und damals den Teams der NKT. Kann man auch nachlesen, wir haben da eine Fallstudie zugeschrieben in der aktuellen Projektmanagement aktuell, also das ist kein Geheimnis, über das wir hier gerade plaudern.
Kommt in die Shownotes, genau.
Sehr gut. Genau, also das war der Startpunkt, ne, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen einen Startpunkt finden, wo wir sagen, okay, lasst uns darüber reden, wie wir zusammenarbeiten. Ja, und haben wir über agile Prinzipien geredet, haben wir über Risikoreduzierung geredet, wir haben über Transparenz geredet, wir haben über Adaptability geredet.
Wow, das war's. Also, alles beisammen, sehr gut.
Alles da. Und das war so der Startpunkt. Haben das Ganze dann mit so Probesprints oder Testsprints?
Genau, sind wir in Testsprints gegangen. Ja, Testsprints, ne? Wir haben dann gesagt, lass es uns ausprobieren. Ja. Wie sieht so ein Daily aus? Wie plant man? Wie macht man eine Retrospektive? Genau,
haben wir zweimal zwei Wochen gemacht und haben so den ersten Kontakt der Teams zum agilen Arbeiten hergestellt dadurch. Und da waren die Rückmeldungen schon so, dass gesagt wurde, ja Mensch, das ist eigentlich, also wir sind schon innerhalb, einfach nur dadurch, dass wir diesen einen Workshop gemacht haben und diese zwei Probesprints gemacht haben, sind die Teams schon ein Stück enger zusammengerückt und sind schon ein Stück transparenter geworden und konnten anders miteinander arbeiten und reden. Und dann haben wir sozusagen diesen Workstream mit den zwei anderen Workstreams verbunden. Und haben erstmal eine gewisse konzeptionelle Arbeit reingesteckt, um mit den Partnern zu einem erstmal initialen Arbeitsmodell zu kommen, dass wir sagen, da stehen wir alle hinter. Also das muss ich auch sagen, ohne das Management und ohne die Projektleitung Partner wäre das nicht möglich. Also wir waren tatsächlich da eine Gruppe von Menschen, die gesagt haben, jawohl, wir wollen das alle gemeinsam miteinander ausprobieren. Ja. Wir wissen nicht genau, also wir haben es auch noch nie gemacht, ja, wir haben diese Art von Arbeiten auch noch nie agil organisiert, wollen das aber, wir glauben an die Vision, wir glauben, dass es gut gehen kann und wir glauben, dass das funktioniert, also setzen wir diesen Prototypen sozusagen mal auf. Ja, und
ich erinnere mich sehr gut an das Meeting tatsächlich. Es war ja nach den Probesprints sozusagen, wir haben gemeinsam überlegt, wie kann so ein Arbeitsmodell aussehen. Ja. Können wir gleich auch nochmal was zu sagen. Und dann war es wirklich dieses so, lass uns nochmal die Partner zusammenholen und so, weil ein Partner ja auch schon angefangen hat, agil zu arbeiten. Ja. Das heißt, das auch noch mit reinzunehmen in diesen Möglichkeitsraum und das auch zu honorieren, was auch sehr wichtig wurde nachher, ne? weil das ja ein Abschnitt war, wo auch viel passierte.
Genau, also das Zusammenbringen von Ideen, das Zusammenbringen von Partnern, aber auch jedem ein Stück weit einen Raum lassen, seine eigenen Ideen auch mitzubringen und einzuarbeiten. Und einige Teile davon sehen wir heute noch. Ja, also wir haben dann auch nicht, unser Modell einfach nur von oben drauf gestülpt und gesagt, das ist jetzt die 50 Hertz Tiefbauleitung-Idee und so müsst ihr jetzt mit uns zusammenarbeiten, sondern einige Elemente der Ideen, die damals schon dort vorhanden waren bei einigen Partnern, die sind heute noch da. Ja, also wir haben von niemandem verlangt, sozusagen die eigenen Ideen abzuwürgen oder die eigenen Prozesse jetzt irgendwie anzupassen. Was glaube ich auch ganz wichtig war, weil sonst wäre es ja wieder so ein hierarchisches Ding geworden. Ne? Der Arbeitgeber gibt wieder irgendeine Arbeitsweise vor und der Auftraggeber gibt wieder irgendeine Vorgehensweise vor und wir müssen uns dem jetzt fügen. Das war ja nie das Ziel. Ne?
Und, auch sehr weise tatsächlich, ja. Weil genau erstens erzeugt es Widerstand, weil Transformation dann als was Disruptives, Gefährliches wahrgenommen wird. Und zweitens, wir haben es ja agile, oder du sagst immer agile Grenzflächen, mhm. Ne? Wo kommen wir mit unserem Modell, das ganz klar eine agile Insel ist, bei uns an die Grenze, können wir noch darüber reden, aber das fand ich sehr smart von dir zu sagen, wir lassen es jetzt erstmal zu und gucken. Ja. Und ich muss auch sagen, in meinem Alltag mit den Teams war es dann so, ich habe aber wie machen wir es denn jetzt? Die machen das nicht so wie wir, die planen nicht so wie wir. Und meine Antwort war an der Stelle in Rücksprache mit dir auch so, ja, wir lassen es jetzt erstmal zu und wir gucken, wo wir uns, und das ist auch nicht ganz nach agilem Playbook, ne, wo man sagt, naja, wir halten das aus, dass es da diesen Dissens gibt. Ja.
Genau, ja, mussten wir aushalten und wir mussten auch die Diskussionen aushalten. Macht das denn Sinn, dass wir uns einen Tag vorher schon mit denen zusammensetzen und einen Tag später planen wir erstmal selber? Wäre das nicht sinnvoll, das zusammenzupacken? Ja, natürlich. Selbstverständlich wäre das von der reinen Lehre wäre das sinnvoll gewesen, das sozusagen zusammenzulegen, aber wir mussten da auch ein bisschen leben lassen. Da waren halt eingeschliffene Projekte und sag mal, in unserer Industrie mit den Charakteren, die in unserer Industrie angetroffen werden, muss man halt auch immer gucken, was möglich ist. Ja, nicht sagen, okay, was wünschenswert wäre nach der reinen Lehre, sondern wie viel kriegt man denn umgesetzt? Weil ich hatte es so leicht angedeutet, unsere Industrie ist klassisch auf Wasserfallverträge, Arbeiten entlang von Verträgen und Leistungsbeschreibungen ausgelegt. Ja, das ist so, wie wir, das ist die DNA der letzten Jahrzehnte. Und da so eine Transformation reinzukriegen und so eine Änderung reinzukriegen, ist nicht einfach bei Ingenieuren, die ihr ganzes Leben lang anders gearbeitet haben. Ja, und jetzt plötzlich in einem Planning Post-its mit Anforderungen schreiben sollen. Mhm. Ja, das ist manchmal nicht ganz einfach gewesen, aber ich glaube, wir haben das zu einem guten Ergebnis gebracht bisher, ja.
Doch, würde ich absolut unterstreichen. Und ich glaube, genau, das war ganz spannend, weil gerade mal so, wenn du sagst, mit Post-its planen, erinnere ich mich an die Gesichter, die gesagt haben, na, wir haben das doch mit unseren Tools entwickelt, ne, und haben in Vision, dann gab es, wie heißt das berühmte Tool, mit der Visualisierung von Abhängigkeiten über lange quasi Excel-Tapeten, wo man das Gefühl hatte, das ist nicht vollständig, wenn ich es jetzt auf Post-its mache. Ja. Und so mein Coaching-Herz sagt natürlich, es ist sehr viel vollständiger, wenn ich in einem Raum mit den Leuten bin, die verantwortlich sind. Ja. Und alle haben dasselbe Verständnis, weil ein Ergebnis ist nicht unbedingt das, was an der Wand steht, sondern das Ergebnis, das, was während der
das
Session...
Das Gespräch.
Das Gespräch darüber. Ja. Ja. Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz auf den Punkt bringen. Also letztlich dann wurde das Arbeitsmodell entwickelt mit fünf Dimensionen. Ja. Wir hatten Werte. Rollen,
Artefakte, Events und dann sozusagen die skalierte Ebene der Workflows, weil wir von Anfang an halt skaliert denken mussten. Also wir haben halt gestartet mit einem Team bei mir, also mein Team alleine waren schon vier Teams, ungefähr grob 8 bis 10 Leute, also ganz, ganz über den Daumen 40 Leute bei 50 Hertz intern. Und dann hatte jeder Partner auch nochmal ungefähr die gleiche Anzahl, ja. Also wenn wir mal durchgucken, haben wir nochmal vier, wir haben da über irgendwo zwischen 150 und 200 Leuten geredet, die wir in dieses Arbeitsmodell reinbringen mussten. Also es war von Anfang an eine skalierte Umgebung. wenn wir nachher nochmal auf die Herausforderung gucken, würde ich das auch auf jeden Fall nennen. Ja, also es wäre sicherlich schöner, einfacher und stressfreier gewesen, wenn man erstmal so gesagt hätte, okay, wir machen erstmal ein richtig Scrum mit einem Team und ja, das kann erstmal ja, sozusagen die Basics erstmal richtig internalisiert und gelernt werden. Das war natürlich von Anfang an ein Riesenschritt, gleich auf so eine skalierte Umgebung zu gehen. Aber das war halt eine Dimension, wo wir gesagt haben, okay, wie gehen wir eigentlich mit diesen skalierten Ebenen um? Also wir haben unsere Partnerebene, wir haben die Ebenen, wir haben die auch vorgegebenen Rollen, die wir haben, mit Teilprojektleitung, Fachprojektleitung, Projektleitung bei mir. Wir haben sozusagen die Gegenstücke bei unseren Partnern. Wer redet eigentlich mit wem, in welchem Event? Ja, also das war alles in der fünften Dimension der Workflows, wie wir eigentlich miteinander zusammengearbeitet haben. Ja, Flight Levels, wie du es genannt hast. Ja.
Genau, also das ist das Flight Level Modell, was an der Stelle von Klaus Leopold und der in der Arbeit mitkommt, der auch viel darüber aufgebaut hat, wo ich aber auch sage, wir haben es natürlich angepasst an unsere Bedürfnisse, was wir mit so vielem gemacht haben. Das ist ja der Vorteil an einem agnostischen Vorgehen, wo man sagt, glücklicherweise hast du einiges an Erfahrung gesammelt im Agilen, ich als Agile Coach natürlich in sehr vielem, und da haben wir das Beste zusammengepackt. Und ich glaube, das ist auch ganz wesentlich, dass man dann so eine Art Sicherheit hat, wo man sagt, das kann funktionieren. Ne? Mhm. So. Und ich fand das ganz spannend, bei den Werten haben wir uns ja lange diskutiert, da haben wir gesagt, entwickeln wir jetzt eigene, nehmen wir die von 50 Hertz, nehmen wir die von anderen Partnern.
Ja. Und am Ende sind wir bei Scrum gelandet. Ne? Also bei den fünf Werten des Scrums, auch nicht, weil wir das so gut fanden, ja, sondern weil wir mit dem Team darüber gesprochen haben und wir uns die fünf Werte angeschaut haben, die im Scrum Guide stehen, und wir uns alle damit identifizieren konnten und sagen, ja, das ist es erstmal. Also bis wir was Besseres finden, ja, also, und die stehen Stand heute immer noch, ja, und gerade das Thema Transparenz und Collaboration, also Zusammenarbeit, das ist immer noch Kern der Arbeit in den Teams und auch mit den Partnern, ja, das leben wir jeden Tag, das heißt, das passt immer noch sehr gut, also man muss die Dinge auch nicht zwingend neu erfinden, sondern man kann auch wirklich, wenn man drüber spricht und sich darauf einigt, das nehmen, was da ist. Ja?
Perfekt. Ich finde es für die HörerInnen, glaube ich, total toll, wenn wir das einmal anfassbar machen. Also du hast eben schon zwei Werte genannt. Wir gucken nochmal, es sind fünf. Wir haben Mut, Fokus, Commitment. Und dann, hilf mir,
was? Transparenz auf jeden Fall.
Ja, das ist, oder? Nee, eben nicht, das ist das Spannende. Es ist Transparenz, das ist nicht. Teil dessen. Commitment.
Soll ich mal kurz gucken?
Ja, müssen wir ja gucken. Haben wir das hier, ist das im Artikel drin? Ganz schlecht, wenn der Agile Coach die fünf Werte des Scrum Guides nicht, genau. Ah, da haben wir es, da steht sogar. Nee, wir haben es nicht aufgeschrieben. Es ist Wahnsinn. Also Mut, Fokus, Commitment, Respekt natürlich.
Natürlich, Offenheit.
Ja, und Offenheit.
Ja, das war bei mir Transparenz.
Ja, genau. Aber es ist so wichtig, dass man es offen benennt, weil die Frage ist ja immer, und das hast du ja auch sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, was begegnet uns in der nächsten Kurve quasi und im nächsten Bauabschnitt, nach der nächsten Autobahnabfahrt. Und das auch wichtig, Mut, also den Mut zu haben, dass wir das jetzt so machen mit der Planung und dass wir das jetzt so angehen und dass wir sagen, jetzt ist genug für die nächsten vier Wochen. Da können wir auch sagen, bei den Events, wenn wir da mal kurz reingucken, wir haben gesagt, wir haben gesprintet an sich vier Wochen lang.
Ja.
Weil wir gesagt haben, es ist so viel in der Pipeline, es ist so ein großer Planungshorizont, dass wir auch einen sehr langen Sprint genommen haben.
Ja, und einige Themen einfach auch, einige Themen einfach so lange laufen, dass es keinen Sinn macht, sie in kürzere Abschnitte zu teilen. Ja? Und das war, die vier Wochen waren ein, waren so ein Zeitraum, der hat sich so ein bisschen organisch entwickelt, weil wir auch drüber gesprochen haben, ja gut, wie zum einen war es immer von Anfang an, das hast, weißt du, daran erinnerst du dich ja auch sicherlich, immer noch diese Aversion zu sagen, da kommen ja jetzt noch mehr Meetings, Ja?
Ja, ja.
Und
der Klassiker.
Der Klassiker, genau. See. Und da sind wir natürlich dann auch erstmal so ein Stück weit vorsichtig gewesen, zu sagen, okay, jetzt komm, 4 Wochen, ein Tag im Monat für Planungsarbeiten, für Projekte oder für ein Projekt dieser Größenordnung, das ist bei weitem nicht überdimensioniert, ja, das ist, sondern eher, was man sagen muss, ja, okay, das ist eigentlich das Mindeste, was man tun sollte.
Ja.
Und deswegen sind wir auf diese 4 Wochen gegangen mit einem zweiwöchigen, mit einem Refinement nach 2 Wochen. Einer unserer Partner hat einen 2-Wochen-Rhythmus mitgebracht. Ja, das passte dann, das haben wir dann so adaptiert, dass wir gesagt haben, okay, wir machen 4 mit einem 2-wöchigen Refinement, dann passte das auch wieder zum Konzept des Partners. Also das, ne, spulen wir mal kurz zurück, anpassen, leben lassen, auch Abweichung erlauben, in den auch die einzelnen Abschnitte haben es immer ein Stück anders gemacht. Also auch die einzelnen Teams haben es immer ein Stück anders gemacht. Und, haben,
ja, weil es auch andere Themen gab.
Weil es andere Themen gab, weil es andere Partner gab.
Hochleitung mit dabei.
Genau,
ne,
und so weiter. Genau. Ja, ja. Ne? Beim Produktionsteam haben wir dann nach einer gewissen Zeit gemerkt, boah, eigentlich macht das, weil die Abhängigkeit von der Fabrik da ist, ja, und sie eigentlich relativ wenig selber eine Wertschöpfungstiefe haben, macht eigentlich dieses Sprinten und dieser Zwang, in die Planung zu gehen, gar keinen Sinn. Haben wir dann auf Kanban-Methodik umgestellt.
Ja.
Passte ganz super, genau, für die Kollegen.
Ganz,
ja, auch solche Themen kamen dann über die Zeit, sodass auch die Events selber sich entwickelt haben. Ne? Aber die 4 Wochen kamen tatsächlich so ein Stück aus der Vorsicht, erstmal zu sagen, naja, wir wollen diesem Gefühl, da kommt jetzt was obendrauf, wollen wir erstmal so ein bisschen vorsichtig entgegentreten, indem wir sagen, gut, es ist, Leute, ein Tag im Monat. Ne? Und dass ihr, der Planungstag, genau,
ja.
ein Tag Planning im Monat und dass ihr täglich im Dailies 15 Minuten miteinander redet, fair enough, solltet ihr eh tun.
Also das fand ich ganz toll, auch dieses tägliches Daily wurde auch oft hinterfragt und mit wem und wann und wie
viel. Warum überhaupt?
Warum
müssen wir
überhaupt
das nicht dreimal die Woche machen? Reicht das nicht?
Es ist immer geblieben. Es war am Ende, habe ich dann, wir haben dann irgendwann gesagt, komm, jetzt ist doch gut, dann sagt mir, wie ihr es haben wollt. Und dann gab es das alle 2 Tage gab es das Daily mit dem Fokus auf das Thema und dann auf das. Und am Ende, mir doch egal, Hauptsache ihr redet jeden Tag miteinander und guckt euch an, was geht, ja.
Und es ist immer noch da. Es ist immer noch da, es hat sich ausgebreitet auf die Baustelle. Wir reden da, sind mittlerweile bei